kam rein kurz vor Ende. Ich glaube, dann sind auch schon einige Leute von der Tribüne gegangen, haben natürlich geschimpft, weil dann wusste man ist auf dem Nichtaufstiegsplatz, weil Mainz gewonnen hat relativ hoch gegen Braunschweig und dann fiel da aber noch ein Tor. Und als ich dann drinne war, erinnere ich mich, wie ich zu allen Spielern gerannt bin und gesagt, komm jetzt, ihr müsst, es geht noch, wir können aufsteigen. Aber die Moral war eigentlich schon tot auf dem Platz, weil man natürlich gemerkt hat und man mitkriegt, ja, Mainz führt 4-0 oder 4-1 und was, jetzt müssen wir selber noch 3 Tore machen, das schaffen wir doch nie, es ist 90. Minute. Und dann irgendwie, Erwin Skeler legt mir den Ball quer und dann ist halt 4-3. Das war doch so, oh, da geht ja vielleicht noch was.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
So, der Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Heute Eintracht Frankfurt international mit einem Weltreisen. Er ist Frankfurter, er war Nationalspieler für Mali, er hat im Iran Fußball gespielt, er hat in Thailand professionell Fußball gespielt, wohnt heute in Singapur und alle denken doch nur an eins. Reutling, willkommen Bakary Diakité.
Hallo.
Hallo. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch auf die neue Saison, freut euch aufs Museum. Wir haben immer noch geschlossen, wir bauen um, aber wir kriegen jetzt noch mehr Vitrinen für noch mehr Erfolge und wir kriegen demnächst sogar einen Römerbalkon. Da könnt ihr Fotos machen mit Paul Kahlen und im Hintergrund habt ihr den Römerbalkon oder ihr steht auf dem Römerbalkon. Und für alle Wissenden eine kurze Zahlenkombination: 1605-1992, 1605-2026, VfB. Sehr mysteriös. Gut, aber Bakker, wir fangen jetzt an. Ich habe es jetzt gesagt, jeder denkt bei dir an Reutling. Wie ist das denn, wenn man über 30 Jahre lang Fußball gespielt hat und immer noch Fußball spielt und immer, wenn du hierher kommst, wirst du auf Reutling angesprochen? Ist das eine Sache, über die man sich freut oder denkt man auch nicht schon wieder?
Nee, das ist eigentlich ganz cool. Ich werde auch nicht nur in Frankfurt drauf angesprochen, mittlerweile auch in Singapur. Da gibt es nämlich auch keine kleine Eintracht-Base oder Fanbase. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Am Anfang denkt man sich natürlich so, ich habe so viele Spiele gemacht. Warum gerade dieses Spiel und diese 2 Tore? Aber dann wird einem natürlich klar, das waren natürlich die 2 Tore meines Lebens oder die 2 Tore, die auch sehr wichtig waren und die natürlich vor allem den Eintracht-Fans immer im Kopf bleiben oder im Herzen bleiben. Und das ist natürlich auch für mich, waren das meine 2 wichtigsten Tore in meiner Karriere. Und deswegen ist es eigentlich auch schön, darauf angesprochen zu werden, weil man ja so ein bisschen Historie dann auch mit der Eintracht hat.
Genau, du bist ein wichtiger Teil der Eintracht-Historie und mittlerweile hat man das ja auch im Ohr, immer die ganzen Radioreportagen, die immer wieder hoch und runter gespielt werden, 4-3, 5-3. Und da gehörst du fest dazu. Du hast jetzt gesagt, eigentlich soll die Internationalität erst später reinkommen, aber du hast gesagt, in Singapur gibt es eine Eintracht-Community. Was denn?
Naja, Community vielleicht nicht, aber da gibt es auch einige, die Eintracht-Frankfurt-Fans sind und da schon länger leben und mich natürlich auch drauf angesprochen haben. In der Schule, an der meine Kinder sind, an der deutschen Schule in Singapur, gibt es auch einige Eintracht-Fans. Also man ist immer irgendwie, man ist kein Unbekannter und das ist natürlich auch schön. Es macht auch Spaß, da fühlt man sich gleich zu Hause. Und Eintracht Frankfurt ist ja auch mittlerweile nicht nur hier in Hessen oder in Deutschland bekannt, sondern auch über Kontinente hinweg. Ja?
Dieser Podcast wird immer ein bisschen später ausgespielt, aber ich kann sagen, heute war das erste Training. Du hast eben auf Einladung von Dino Topmöller zugeschaut, weil du ja damals mit Dino Topmöller zusammengespielt hast, beim ersten Training die Mannschaft das erste Mal gesehen. Wenn du dran denkst, 2002 kamst du zur Eintracht, da hatten wir gerade die Lizenz entzogen, kriegt wiederbekommen. Es war ein Umbruch im Verein. Heute kommst du hierher, schaust dir dieses Training an, siehst das Stadion und sitzt jetzt hier im Profi-Camp. Was denkt man da, wenn man zurückkommt?
Ja, das waren schon turbulente Zeiten, als ich damals angefangen habe als Profi bei der Eintracht. Ich hatte ja in der Jugend auch schon seit der F-Jugend, glaube ich, bis zur A-Jugend oder bis zu den Amateuren bei der Eintracht gespielt, kam dann 2002 aus Holland hier nach Frankfurt. Und das war natürlich viel turbulenter und viel, Anführungsstrichen, so ein bisschen kleiner als jetzt natürlich. Jetzt Champions-League-Platz, riesen Tohuwabohu um die Mannschaft. Das gab es natürlich damals auch, aber alles natürlich viel kleiner. Das ist viel professionalisierter, als es noch zu meiner Zeit war. Das Stadion ist geiler, du hast besseren Rasen, alles ist einfach größer geworden, alles ist gewachsen, alles ist viel professioneller, als es in meiner Zeit hier noch war. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Und ich freue mich auch, dass die Eintracht den Weg gegangen ist. Es gab ja immer mal wieder so ein bisschen hoch, ein paar Höhen, ein paar Tiefen. Und jetzt so mit dem Champions-League-Platz und mit mit dem Erfolg, den der Verein hier genießt, ist es schon super und ist auch, glaube ich, eine Bereicherung für die Stadt und für die Region und auch für Deutschland, weil Frankfurt ist natürlich schon bekannt in der Welt und immer wenn man irgendwo ist und man sagt, ja, man kommt aus Frankfurt, ah ja, da war ich mal und ich kenne das und natürlich trägt da Eintracht Frankfurt auch ein gehöriges Maß mit zu bei, dass es so bekannt ist in der Welt und deswegen freue ich mich, dass das so, dass Frankfurt und die Eintracht so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist in den letzten Jahren und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
Wir alle, du hast eben angesprochen, du bist 2002 gekommen, du hast in Frankfurt eigentlich, du bist in Frankfurt geboren, du bist Frankfurter.
Genau, Frankfurt geboren, aufgewachsen und für die Eintracht gespielt seit der F-Jugend, vorher mal kurz in Bonames gespielt und dann aber schon in der F-Jugend dann zur Eintracht gekommen und dann eigentlich alle Jugendmannschaften durchgemacht und mit dem Chandler, hier habe ich auch gerade getroffen beim Training, noch mal ein paar Anekdoten so bequatscht. Also es ist schon, man fühlt sich immer wieder zu Hause, wenn man hier ankommt.
In Bonames war in der Zeit von Steffi Jones, aber du hast nicht mit ihr zusammengespielt.
Nee, da war ich ja selber auch, glaube ich, gerade mal 5 oder 6. Das war halt der Stadtteilverein, wo ich damals gewohnt habe in Bonames und dann hatten wir ein paar Spiele natürlich irgendwie in der Liga gemacht und dann kam damals ein Trainer von der Eintracht auf mich zu, ob ich bei der Eintracht spielen will und das war halt schon in der F-Jugend, was natürlich relativ früh ist und dann natürlich irgendwie zugesagt oder meine Eltern haben zugesagt und dann seit dem Zeitpunkt war ich eigentlich bei der Eintracht.
Weißt du noch, wer von der Eintracht damals auf dich kam?
Ja, das war der Herr Peter Wössner, der ist auch damals oder immer noch mein guter Freund von mir und der hat mich auch durch meine Profikarriere begleitet, ist Anwalt und der hat mich damals zur Eintracht geholt.
Was sagt die Familie, wenn man in Bonames spielt, in der F-Jugend, auf einmal soll man in Riederwald fahren? Haben die sich gefreut? Ist das eine Auszeichnung? Oh, der Bub spielt bei der Eintracht? Oder denken die, oh mein Gott, die Fahrzeiten?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich war nur ziemlich fußballverrückt, weiß ich noch. Und ich glaube, meine Eltern hat es auch nicht so viel ausgemacht. War damals auch alles nicht ganz so kompliziert, glaube ich. Nach der Schule irgendwie, oder gab es auch ein paar Mal Training. Da bin ich halt hingefahren oder mit der Bahn hingefahren. Aber das war jetzt kein großer Act, glaube ich.
Kein großer Act. Warst du Eintracht-Fan als Kind oder hast du eine andere Lieblingsmannschaft?
Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau, aber ich vermute mal schon, weil es geht ja auch an einem gar nicht vorbei, wenn man in Frankfurt wohnt, irgendwie nicht Eintracht-Fan zu sein. Es gibt hier, ich war jetzt mit Freunden auch da hier beim ersten Spiel, die haben 3 Kinder und die sind alle 3 riesige Eintracht-Fans und die haben, glaube ich, ein Jahr in ihrem Leben in Frankfurt gewohnt und sind alle irgendwo in allen Ländern der Welt geboren und sind auch Eintracht-Fans. Also wenn du Eintracht-Fan wirst und kommst eigentlich gar nicht so richtig aus Frankfurt, hat man ja eigentlich keine Wahl, wenn man dann tatsächlich aus Frankfurt kommt.
Es gibt manchmal irgendwelche Kinder, die dann in Bayern Bettwäsche geschlafen haben oder Dortmund.
Das geht
also
natürlich.
Nein. Also hast du die Jugend bei der Eintracht verbracht.
Genau.
Du bist dann gewechselt von der Eintracht. Wohin?
Ich bin dann genau nach Bochum gewechselt. Das war in der A-Jugend. Da hatte ich einfach mehr Möglichkeiten gesehen, irgendwie Profi zu werden und habe dann 2 Jahre in Bochum Fußball gespielt, in der A-Jugend, in den Amateuren. Bin dann anschließend, habe ich meinen ersten Profivertrag in Holland unterschrieben, bei Graafschap.
Wann bist du nach Bochum gewechselt?
Das war ich 16, glaube ich. Das war 11. Klasse. 16, ja. Genau, also A-Jugend.
98.
Es müsste 97 gewesen sein.
98.
Genau. Ja.
Okay. Ja. Und wie ist der Wechsel von Bochum dann nach Holland zustande gekommen?
Das war ja nicht weit von Holland, Bochum. Und da gab es so eine internationale Runde, da hat man auch gegen holländische Mannschaften gespielt und da kam irgendwann mal ein Vertreter von dem Verein auf mich zu und da gab es irgendwie auch Turniere, wo man untereinander gespielt hat, weil es ja näher war an der holländischen Grenze und dann bin ich da hingewechselt. Also die haben mir dann einen Profivertrag angeboten und ich habe mir das dann angeguckt und es hat mir gefallen. Damals war die gute holländische Zeit, wo viele Ronaldo beispielsweise bei PSV gespielt hat und auch eine relativ gute Ausbildung bekommen hat als Profi oder als junger Spieler und deswegen bin ich dann dahin gewechselt. Habe dann da 2 Jahre gespielt in der ersten Liga in Holland, Ehrendivisie, wie sie heißt. Auch immer gegen Abstieg, aber das war halt meine erste Zeit so als Profi. Wir hatten eine coole Mannschaft, viel Spaß gehabt, viel Freunde gewonnen und es war auch lehrreich und sehr intensiv und danach bin ich zurück zu Frankfurt gekommen.
Ja. Und wie kam der Kontakt, dass du wieder zurück nach Frankfurt kamst?
Das kam auch über den Herrn Peter Wössner, Dr. Peter Wössner, hat ein paar Leute angerufen und dann bin ich ins Probetraining gekommen zur Eintracht. Willi Reimann war damals Trainer und gab irgendwie noch einen Platz und ich habe vielleicht keine so schlechten Eindruck hinterlassen beim Training. Und Dino kam auch, wir haben uns natürlich dann auch angefreundet, weil wir waren beide neu in der Mannschaft und so weiter. Jonesy war dabei auch, Montero war, der Schui als alter eingesessener Frankfurter und Uwe Bindewald war auch, haben mich eigentlich alle gut super aufgenommen und Frankfurter ist es, kannte die natürlich alle und habe denen früher als Balljunge die Bälle zugeschmissen und war dann natürlich in der Mannschaft, es war immer so, okay, die Großen, jetzt darf ich dazugehören. Hab dann damals, glaube ich, noch tatsächlich einen Amateurvertrag unterschrieben und war dann halt fester Bestandteil der ersten Mannschaft, habe dann auch ein paar Spiele gemacht und das kam dann, hat dann für mich natürlich super geendet mit dem 2 wichtigen Toren gegen Reutlingen und dann dem Aufstieg. Und darauf werde ich natürlich immer noch angesprochen, ist auch schön so, haben wir ja vorhin schon gesprochen und das sind schöne Erinnerungen. Und wenn ich jetzt natürlich heute wieder da bin und sehe Dino und Chandler und so weiter, das ist natürlich cool. Meine Kinder haben es jetzt das erste Mal gesehen, die kennen mich natürlich nicht als Fußballspieler, nach meiner Karriere geboren und die freuen sich natürlich auch mal zu sehen, dass der halt auch die wir normalerweise im Fernsehen sehen, den sage ich jetzt hallo, oh, kriegen natürlich alle große Augen. Aber es ist auch schön, ich meine, so ein bisschen nahbar ist der Fußball, sollte der so Fußball auch schon sein, dass man halt auch junge Leute mal irgendwie begeistern kann.
Das ist ja auch eine Qualität der Eintracht, dass die Eintracht nahbar geblieben ist. 2002, als du gekommen bist, war, ich habe es ja gesagt, eine große Unsicherheit. Wir hatten gerade die Lizenz entzogen gekriegt. Es gab diesen Lizenzkrimi. Ja. Viele vor dir haben noch mitgekriegt, dass das Gehalt nicht gekommen ist oder dass man gewartet hat, was passiert. Ja. Ihr seid aber sehr schnell eine verschworene Gemeinschaft geworden, ja?
Ja, das sind wir tatsächlich. Weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie man das so hingekriegt hat, weil es ging ein bisschen hoch und runter. Wir haben relativ viele Spiele gewonnen, aber gegen Ende haben wir, glaube ich, ein bisschen geschwächelt und deswegen war es dann also auf Messerschneide, ob wir dann aufsteigen oder nicht. Und das haben wir ja gegen Mainz, ging es ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, weil ich das erste Tor oder das 4-3 gemacht hat. Das war, glaube ich, dann schon in der 90. Minute und es hätte eigentlich schon abgepfiffen werden sollen. Und dann das 5-3 war dann in der 90. plus 3 Minuten. Das damals, muss man dazu sagen, wurde auch nicht so lang nachgespielt. Da waren 90 Minuten und hat man vielleicht plus 2 oder plus 3 Minuten gekriegt, wenn überhaupt. Und dann halt noch das 6-3 durch den Schui und dann sind natürlich alle Dämme gebrochen. Und ich gucke mir das auch immer noch gerne an. Ist immer ein schönes Gänsehaut-Feeling und die Zeit vergeht aber auch schnell. Also jetzt mittlerweile 30 Jahre her. 22 Jahre.
22 Jahre. Wie kann man da konzentriert bleiben bei so einem Spiel? Wenn du merkst, du hast gesagt, das 4-3 ist sehr spät gefallen, das 5-3, man hat gehört, in Mainz ist das 1-4 gefallen, das Spiel war zu Ende. Wie kann man da konzentriert bleiben? Also ist man da wackelig als Fußballer, denkt man anders, oder?
Das war auch krass so. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr so richtig, aber was mir in Erinnerung blieb, ist, ich kam rein kurz vor Ende. Ich glaube, dann sind auch schon einige Leute von der Tribüne gegangen, haben natürlich geschimpft, weil dann wusste man ist auf dem Nicht-Aufstiegsplatz, weil Mainz gewonnen hat relativ hoch gegen Braunschweig und dann fiel da aber noch ein Tor. Und als ich dann drinne war, erinnere ich mich, wie ich zu allen Spielern gerannt bin und gesagt, komm jetzt, ihr müsst, es geht noch, wir können aufsteigen. Aber die Moral war eigentlich schon tot auf dem Platz, weil man natürlich gemerkt hat und man mitkriegt, ja, Mainz führt 4-0 oder 4-1 und was, jetzt müssen wir selber noch 3 Tore machen, das schaffen wir doch nie, es ist die 90. Minute. Und dann irgendwie, Erwin Skeler legt mir den Ball quer und dann ist halt 4-3. Das war doch so, oh, da geht ja vielleicht noch was. Und dann sind dann die schon aufgestanden sind, dann haben sich wieder hingesetzt und vielleicht die ersten 100 sind auch wieder zurückgekommen und dann lief vielleicht das 5-3. Und das war dann so, boah, dann fiel halt so ein richtiger Funken auf den Platz und alle haben wirklich diese letzten 2 Minuten alles reingeworfen und natürlich auch davor das Spiel natürlich probiert zu gewinnen, aber irgendwie lief es halt nicht. Und jetzt dank meiner Einwechslung oder durch meine Einwechslung kam halt irgendwie nochmal so ein neuer Spirit rein und durch die 2 Tore auch nochmal die Hoffnung, dass man aufsteigen kann. Und dann, ja, der Rest ist natürlich dann Geschichte. Der Schui macht Köpf den Ball rein, 6-3 und dann sind natürlich alle Dämme gebrochen. Und es war natürlich schon auch ein Highlight in meiner Karriere, aufzusteigen mit so einem packenden Finale, der eigentlich fast allen Frankfurtern im Gedächtnis blieb, weil ich treffe immer noch Leute, die mir sagen so, oh, bei dem Spiel habe ich im Stadion gegangen und habe dann geguckt und geil und hier und da war ich mit dem da. Natürlich immer das cool.
Allen Frankfurtern im Gedächtnis und das ist so eines vermutlich der Top 5 Spiele.
Wir
haben jetzt auch Pokale gewonnen in den letzten Jahren, aber dieses Lautern, Reutlingen, das sind die Spiele, die Identifikation gebracht haben.
Genau. Und das war so ein Herzensspiel. Da lag man so, ist so ein bisschen auch die Geschichte von Frankfurt. So, man ist wach so am Boden und man ist so, man hat so viel investiert und am Ende kriegt man es doch nicht. Aber dann kommt doch so ein Funken Hoffnung und dann schafft man es irgendwie. Das ist schon auch bezeichnend. Und deswegen freut es mich und macht mich natürlich auch stolz, so ein Teil dazu beigetragen zu haben.
Ja, und wir freuen uns super, dass du heute hier bist. Die Party danach war für dich wahrscheinlich gar nicht so groß, weil ich habe nur mal gelesen, du bist direkt am nächsten Tag zu deinem neuen Arbeitgeber geflogen nach Nizza, was ja natürlich auch nicht schlecht ist. In Nizza zu leben ist vermutlich sehr angenehm.
Nizza war schön auch, ja.
Aber wahrscheinlich hättest du gerne noch ein bisschen länger gefeiert.
Ich wäre tatsächlich gerne bei der Eintracht geblieben, aber die Zeichen standen für mich leider auf Abschied. Willi Reimann, der damalige Trainer, hatte neue Leute verpflichtet, Ragusa und so weiter. Und da hat man mir signalisiert, dass man nicht mehr weiter mit mir plant und ich mir einen neuen Verein suchen kann, soll, muss. Und ich hatte ja damals einen Amateurvertrag und ich dachte mir halt, ja, ich würde jetzt schon gerne auch mal wieder Profi werden. Und deswegen war Frankfurt für mich, wusste ich schon vor dem Spiel oder einige Wochen vor dem letzten Spiel, dass Frankfurt meinen Vertrag nicht verlängert oder erneuert. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich umso mehr, dass ich noch dazu beitragen konnte, dass Frankfurt aufgestiegen ist. Und ich bin dann halt am Tag danach nach Nizza geflogen und habe dann, weiß ich gar nicht, 2 oder 3 Jahre unterschrieben und habe dann in Nizza gespielt. Und es war auch eine super Erfahrung. Das war Frankreich oder ist Frankreich, erste Liga an der Côte d'Azur, traumhaftes Leben, schöne Umstände, gute, hat eine super Mannschaft, auch sehr viel Spaß gehabt. Ich habe ja auch ein bisschen internationalen Background. Mein Vater kommt aus Mali. Es gab ein paar malinesische Fußballspieler, internationale Fußballspieler, die in der Nationalmannschaft von Mali gespielt haben. Und die haben mich dann so langsam an die Nationalmannschaft von Mali herangebracht. Und somit fing dann auch so langsam, aber sicher das Kapitel Nationalmannschaft Mali an. Und das kam dann natürlich oder wäre wahrscheinlich nicht gekommen, wenn ich nicht nach Nizza gewechselt wäre. Und deswegen ist so Ende gut, alles gut. Auch wenn ich damals gern bei der Eintracht geblieben wäre, war es jetzt vielleicht auch nicht ganz so schlecht, nach Nizza gegangen zu sein.
Und die Aussicht von deiner Wohnung in Nizza, war das auf die Côte d'Azur? Fußballprofi in Nizza, ja. Denkt man?
Naja, es war nicht ganz so spektakulär. Wenn man so ums Eck geguckt hat und ein paar Bäume gerade geschnitten wurde, habe ich gerade so das Meer gesehen. Aber es war schon schön, da zu leben. Und die Atmosphäre und die Menschen in Nizza sind auch sehr heißblütig. Und es war auch sehr viel, wie nennt man das, auf dem Platz, sehr viel
Emotionen
und sehr viel, ja, Emotionen kann man es nennen, sehr viel Emotionen immer auf dem Platz. Und wir haben eine gute Saison gespielt, es war gut, sehr lehrreich und ich würde die Zeit auch nicht gern missen.
Habt ihr euch für den UEFA Cup qualifiziert?
Mhm, genau,
das mittlerweile auch, ja in der Form genau, gar nicht mehr gibt, aber.
Genau, den gibt es gar nicht, da konnte man auch noch ein bisschen in Europa rumtouren und ein paar internationale Spiele sammeln. Also es war ganz cool, hat auch Spaß gemacht und war eine schöne Zeit auch.
Ja, nun haben wir eine Rubrik des 11. Ich stelle dir 11 Fragen und
du kannst okay.
Das erste Fußballtrikot, das du besessen hast.
Eintracht Frankfurt.
Richtig so. Bester Spieler der Welt auf deiner Position.
Ronaldinho.
Dein Lieblingsreiseziel?
Côte d'Azur.
Dein Lieblingsessen?
Pizza.
Lieblingsort in Frankfurt?
Mein.
Deine erste Schallplatte oder CD?
Schallplatte, dafür bin ich tatsächlich so jung. CD, weiß ich gar nicht. Tupac, glaube ich. Tupac Shakur.
Kenne ich nicht.
Macht nichts.
Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
Mein erstes Profispiel war tatsächlich in Holland gegen FC Groningen. Haben wir, glaube ich, verloren.
Wer war das Idol deiner Kindheit?
Meine Eltern und fußballerisch Maradona.
Was wolltest du werden, wenn du nicht davon geträumt hast, wie Maradona zu werden?
Boah, das ist schwierig. Weiß ich gar nicht. Ich habe ja glücklicherweise meine Schule mit dem Abitur beendet und habe dann angefangen zu studieren. Also ich hätte immer noch irgendwie auch was anderes werden können. Aber für mich war eigentlich immer klar, dass ich Fußballer werde und habe auch alles darin reingelegt. Deswegen bin ich auch mit 16 schon nach Holland gezogen und habe ziemlich viel aufgegeben und geopfert, um es zu werden. Hat dann auch glücklicherweise geklappt. Es gibt auch viele, bei denen klappt es nicht. Aber bei mir hat es glücklicherweise geklappt.
Dein Lieblingssport neben Fußball?
Ich hätte jetzt gesagt Tennis, aber ich bin ja kein Tennisspieler. Weiß ich gar nicht. Tischtennis.
Und mit wem hast du dich im Team, jetzt nehmen wir natürlich die Eintracht, mit wem hast du dich damals am besten verstanden?
2002,
2003. War ja eine lustige Truppe.
Ja, sehr lustige Truppe. Ich kann eigentlich, müsste ich mehrere nennen. David Montero, Jonesy, Dino, ganz viel.
Montero hat damals, Willi Reimann gesagt, waren besoffen. Haben die irgendwann mal vom Training.
Ich weiß. Ja, da gibt es schöne viele Stories, aber die bleiben intern.
Schade. Okay, also du hast dich mit sehr vielen gut verstanden. Das waren quasi schon die Eagles 11 und wir kommen jetzt zur Internationalität. Das interessiert mich ja mal, wenn man als 16-Jähriger nach Holland geht, von der Familie weg, ist das schwierig? Hat man Heimweh oder erlebt man die große weite Welt?
Naja, es war jetzt auch jetzt verglichen mit Johannesburg, wo wir jetzt die letzten 7 Jahre gelebt haben oder das letzte Jahr in Johannesburg, war es natürlich um die Ecke. Ich habe damals 2 Jahre schon in Bochum gelebt, das war jetzt auch nicht in Frankfurt, also da war ich auch alleine. Da sind meine Eltern dann am Wochenende immer zu den Spielen gekommen. Ich muss natürlich alleine in die Schule und alleine irgendwie mein Leben da bestreiten. Aber ich glaube, ich war reif genug, um das irgendwie zu schaffen, auch mit 16. Da gibt es vielleicht manche, die sind noch nicht so reif. Manche sind vielleicht schon mit 14 so reif. Bei mir war es halt der Fall, sonst hätten mich meine Eltern sicherlich auch nicht gehen lassen. Und ich bin dann ja halt nach Nizza, oder nicht nach Nizza, nach De Graafschap, nach Holland gegangen. Es war auch ehrlicherweise direkt an der holländischen Grenze. Also es waren keine 20 Minuten und man war wieder in Deutschland. Deswegen war es jetzt auch gar nicht, ich empfand es gar nicht als so einen Riesensprung. Natürlich war stand Fußball im Mittelpunkt. Meine Schule war fertig, ich habe mein Abi da schon gemacht und habe mich halt dann 100% oder voll auf Fußball konzentriert und habe dann halt trainiert, morgens zum Training, nachmittags manchmal zum Training, am Wochenende Spiel. Das war dann halt so mein Leben. Also für mich war das gar nicht so ein Riesenschritt, dass ich jetzt sage, so, oh, ich bin im Ausland und war halt Europa. Also die haben eine andere Sprache gesprochen. Und war jetzt auch eine coole Mannschaft. Ich erinnere mich, wir haben viel Spaß gemacht, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viele coole Erfahrungen gesammelt, coole Trainer gehabt, mit guten Spielern gespielt, in super Stadien in Holland gespielt und auch viel Erfahrung gesammelt und auch mit echt tollen Spielern zusammengespielt. Also das war schon eine coole Zeit. Aber es war, glaube ich, wie gesagt, kein so ganz großer Schritt, wo ich sage, so, ich verlasse jetzt den Kontinent und fliege 10 Stunden in eine andere Welt und bin völlig aus dem Land. Ich wäre, glaube ich, in 4,5, 5 Stunden wieder in Frankfurt gewesen und wäre dann natürlich zu Hause.
Hast du mal in Amsterdam in dieser Arena gespielt?
Habe ich. Auch bei PSV Eindhoven habe ich auch gespielt. Das waren schon auch damals echt die richtig großen Stadien in Europa. Und es war schon beeindruckend. Und den Fußball, den die Holländer gespielt haben, das war schon auch, war für mich, natürlich kam ich aus der Jugend, das war für mich schon so, wow, das ist nochmal ein anderes Level und auch ein anderes Tempo, anderer Drive und war toll.
Wir haben jetzt ja im Europapokal in Amsterdam gespielt, in der Arena, die jetzt auch in die Jahre gekommen ist, weil damals war das ja High-End, das war ja das Neueste vom Neuen. Und
Das ist geil,
kann ich mir vorstellen, ja.
Das war damals, war das Top of the Tops und mittlerweile hast du natürlich schon, geht es schon Richtung altes Eisen. So.
Ja, Wahnsinn. Aber Holland ist bei international mit Bakka eher regional, denn du bist Nationalspieler Mali.
Genau.
Wie bist du das geworden? 2008?
Ja, familiär. Wie vorhin schon gesagt, mein Vater kommt aus Mali und die Variante mit deutschem Pass Afrikaner oder Malinese zu werden, ist natürlich viel einfacher als mit nur afrikanischem oder malinesischem Pass Deutscher zu werden, ist natürlich viel schwieriger. Und dadurch, dass mein Vater halt Malinese war und ich in Frankreich Fußball gespielt habe in der ersten Liga und mich die malinesischen Mitspieler in Kontakt gebracht haben mit der Föderation, also mit dem malinesischen Fußballverband, ähnlich hier wie der DFB, und mich dem Trainer vorgestellt haben und ich dann ein paar Mal auch beim Trainingslager mitgemacht habe und so weiter, das oft oder meiste Zeit in Paris stattgefunden hat, kam ich halt in Kontakt mit der Nationalmannschaft und habe dann angefangen, auch ein paar Jahre später erst tatsächlich für Mali zu spielen auch, aber so war ich dann irgendwie dran an der Mannschaft und bin dann halt ab und zu mal eingeladen worden. Habe am Anfang gar nicht so wirklich Spiele gemacht und dann habe ich, glaube ich, auch nicht so viel Spiele gemacht. 4 Stück, glaube ich. War aber auch schwierige Zeit in Mali oder mit Mali oder mit einer afrikanischen Mannschaft in Afrika rumzureisen. Da waren echt widrige Umstände. Keine Hotels gehabt, gar nichts zum Trainieren. Also wirklich schwierige Verhältnisse. Aber kam da natürlich auch nochmal, also für mich damals zumindest, in Kontakt mit noch mal einer höheren Sphäre von Fußball. Ich habe mit Leuten zusammengespielt, die bei Real Madrid gespielt haben. Mamadou Diarra zum Beispiel, den kannte ich auch noch aus Holland, als der in Arnhem gespielt hat und ich in De Graafschap. Das waren so 2 Nachbarstädte. Oder Cedu Keita bei Barcelona, das waren so die Stars bei uns. Oder Umar Kanute, der dann bei Sevilla gespielt hat, wurde auch damals Afrika Spieler des Jahres, glaube ich. Also das waren dann schon so Größen, wo man sagt, so wow, die sind auch nochmal auf einem anderen Level unterwegs gewesen, fußballtechnisch. Also von den Vereinen natürlich her. Die haben auch nur mit Wasser gekocht, hatten auch nur 2 Beine, haben auch Fußball gespielt, haben auch Fehler gemacht. Also es war jetzt nicht, dass man da irgendwie zurückschrecken musste oder so, aber war natürlich so von der Aufmerksamkeit und von der Spielerfahrung her auch nochmal ein anderes Level. Und da konnte ich mir, hoffe ich, ein bisschen was abgucken. Und es war deswegen auch wirklich eine gute Zeit, auch wenn es so die Verhältnisse im afrikanischen Fußball damals zumindest, jetzt kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, aber damals zumindest ein bisschen schwierig waren, weil nicht alles immer glatt gelaufen ist.
Du hast eben gesagt, keine Hotels gehabt. Also wenn du von einem holländischen Ehrendivisionär kamst und hast da ein Trainingslager gemacht und ihr hattet dann in Mali ein Trainingslager, das war schwierig manchmal.
Ja, das war halt, wir haben halt WM-Qualifikationen gespielt und wenn man halt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Sudan oder so, und dann kommst du halt an und ist kein Hotel gebucht oder kein Essen vorm Spiel gebucht. Das ist dann halt so, womit man sich dann irgendwie rumschlagen musste. Das habe ich natürlich nicht geklärt, weil ich war ja quasi kein Aushängeschild der malinesischen Nationalmannschaft. Aber die großen Stars in Anführungsstrichen wie Mamadou Diarra oder Kanute, die haben sich dann halt hingestellt und haben gesagt, hey, wir brauchen das. so und so und so muss es organisiert sein, damit wir halt hier auch Chancen haben, in der WM-Quali irgendwie weiterzukommen. Und das haben sie dann natürlich auch immer gemacht, aber es war halt immer wieder der Fall. Also es war jetzt nicht, oh stimmt, wir haben kein Hotel gebucht, sondern das war dann halt jedes Mal in jedem Land immer wieder der Fall. Und das waren halt so diese widrigen Umstände, die es halt nicht so einfach gemacht haben, den Erfolg eigentlich zu haben, den wir als malinesische Nationalmannschaft eigentlich verdient hätten, weil die meisten unserer Stammspieler zumindest haben in europäischen Spitzenclubs gespielt, in Frankreich oder in Spanien oder in Sissoko beispielsweise in Liverpool damals. Also die konnten alle schon recht gut Fußball spielen, haben aber ja mit anderen Sachen auch zu kämpfen gehabt.
Du hast väterlicherseits viel Familie auch noch in Mali. Hm. Bist du in Kontakt? Bist du öfter zu Gast in Mali?
Ja, ich war jetzt schon länger nicht mehr, muss ich gestehen, 5 Jahre. Aber väterlicherseits habe ich da ganz viel Verwandtschaft noch. Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels. Also das ist sehr viel.
Wenn du da bei einem Spiel warst, da ist auch die ganze Familie angereist.
Ja, die kamen alle nicht aus der Hauptstadt Bamako, aber da kamen natürlich immer wieder Leute, die oder Cousins, die ich aus irgendwie noch gar nicht kannte. Die kamen dann halt immer und haben sich dann vorgestellt und haben dann andere Familienangehörige mitgebracht. Also ich war nie alleine.
Du hast in Holland gespielt, kurz noch erwähnt, du warst auch bei Mainz 05, bei Jürgen Klopp.
Genau, ja, da war ich auch mal. Das war danach, war wann nochmal? Genau, da war ich aus Frankreich wiedergekommen, habe dann bei Wien Wiesbaden in der 3. Liga gespielt und bin dann zum Kloppo gewechselt nach Mainz. Und da weiß ich noch, dass ich mir dachte, so Gott, ey, der holt mich jetzt nur, um die Kabine abzuschließen und mir, wie soll man das sagen hier, dass es jugendfrei bleibt, mich zu verkloppen, mehr oder weniger. Aber das habe ich auch offen angesprochen, warum. Und er meinte halt, was ich auch gut fand, dass er mir fast noch nicht gedankt hat, aber er hat schon gesagt, so Backer, super gemacht für Frankfurt, wir sind ja auch überhaupt nicht böse hier in Mainz. Im Gegenteil, du hast uns noch dieses eine Jahr längere Zeit in der 2. Liga gegeben, um quasi nochmal den Verein wachsen zu lassen und nicht irgendwie schon ein Jahr vielleicht zu früh in die 1. Liga aufsteigen und dann ist das alles viel zu viel. Sondern das fand ich eigentlich ganz, ganz gut von ihm, dass er gesagt hat, das war retrospektive natürlich eine riesen Enttäuschung für die Mannschaft und für den Verein. Aber
man ist daran gewachsen.
Man ist daran gewachsen, genau. Und man hat mich nicht als den Sündenbock hingestellt, nur wegen dir. Nee, ganz im Gegenteil.
Das fand ich gut. Du hast in Mainz dein erstes Bundesligaspiel gemacht, da reden wir jetzt aber nicht drüber. Genau. Es geht nämlich jetzt gleich weiter. Wir sind ja hier bei der Eintracht. Können wir auch gleich noch. Aber was ich nochmal wissen wollte, du hast auch im Iran Fußball gespielt.
Ja, das war dann...
Du bist in den Iran gewechselt. Ja.
Genau, ich bin in den Iran gewechselt, 2 Jahre sogar. Und das waren auch 2 coole Jahre. Ich war ein Jahr in der 1. Liga in Ahvaz und ein Jahr in der 2. Liga in Tabriz. Also das waren auch coole Jahre. Gute Spieler, auch wieder Glück gehabt wahrscheinlich, coole Mannschaft gehabt mit coolen Leuten und gutes Niveau auch, muss ich sagen. Ich hatte ja dann auch mal ein Jahr in Thailand gespielt. Das Niveau im Iran war schon so von meinen Stationen, die ich gemacht habe, relativ gut. Und auch die Fußballbegeisterung im Iran war oder ist vermutlich immer noch sehr hoch und es hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
Nee, ich kannte den Verein nicht. Ich habe mal gegoogelt, ein Stadion für 30.000 Leute. Ihr habt das Pokalfinale erreicht. Waren da für Zuschauerzahlen dann?
Das haben die neu gebaut. Als ich noch da war, war es ein bisschen kleiner und auch noch nicht ausgebaut. Da hatten wir halt viele, viele Leute, die da halt gewohnt haben. Also es waren oft auch ein Family-Event, viele begeisterte Fans auch. Es war auch immer Pyrotechnik am Start und es war jetzt nicht so, oh ja, gewinnen wir halt oder nicht, sondern es war immer auch gewisser Druck. Also wir sind schon rausgegangen, um zu gewinnen und der Gegner natürlich auch. Und wir haben auch schon alles gegeben, aber es war sehr südlich im Iran und da war es so heiß, dass wir immer, fast immer den Heimvorteil hatten, weil wir bei 40 Grad trainiert haben und uns natürlich so ein bisschen vom Klima her bekannt war. Alle Auswärtsmannschaften, die bei uns gespielt haben, waren spätestens nach der 60. Minute K.O. Dann haben wir meistens auch die Spiele gewonnen.
Bringen die Auswärtsmannschaften da auch Fans mit, wenn du sagst, es gab Pyrotechnik und...
Paar. Ist jetzt nicht so wie hier, es wäre ja auch ein riesiges Land, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, dass man hier von Teheran mit dem Zug hier 5 Stunden durch den Zug stellt, sondern es waren dann auch schon immer 2 Stunden, glaube ich, Flug von Teheran, ist auch ziemlich weit weg gewesen. Aber vereinzelt gab es dann natürlich auch Fangruppen in den Städten, aber in der Regel war das dann schon sehr, also bei uns zumindest zu Hause, als wir in Ahvaz gespielt haben, war das sehr, sehr heimlastig, also es gab eigentlich fast nur unsere Fans.
Kommt man in Iran als Fußballer?
Das war auch ein Zufall. Da hat mich mal ein Berater angesprochen, dass die Mannschaft jemanden sucht. Und da bin ich hingeflogen, habe mal mittrainiert, ich habe denen wohl irgendwie gefallen und dann habe ich den Vertrag unterschrieben.
Warst du da allein oder warst du da mit Familie?
Da war ich mit meiner Frau.
Ja.
Die hat ihre Promotion zu Ende gemacht oder angefangen und zu Ende gemacht. Und es lief dann eigentlich ganz gut, dass sie quasi während ich Fußball spiele und quasi meiner Karriere nachgehe, konnte sie ihr Studium beenden und ihre Promotion anfangen und dann auch irgendwann beenden. Also es lief von der Familienplanung eigentlich genau gut.
Also ihr hört ja, Acker ist total international, aber deine Frau ist es auch. Was macht deine Frau?
Meine Frau arbeitet fürs Goethe-Institut, deswegen wir jetzt die letzten 7 Jahre waren wir in Johannesburg in Südafrika und jetzt das letzte Jahr, jetzt sind wir quasi ein Jahr schon in Singapur und wohnen auch seit einem Jahr in Singapur und meine Frau arbeitet da fürs Goethe-Institut.
Wenn man sich heute vorstellt, Iran ist immer auch politisch ein Thema, was macht man da als junge Familie? Gibt es da Disco, gibt es da Kneipen? Bist du da abends unterwegs?
Wir waren damals noch zu zweit, also da gab es noch keine Kinder. Das, weiß ich so, Disco-Leben haben wir gar nicht mitgemacht, so wirklich. Aber da gibt es natürlich auch Jugend und kannst ausgehen, Kaffee trinken oder irgendwo hinsetzen und gut essen gehen und so weiter. Also es schon wird so für die Jugend und so wird schon was gemacht. Politisch, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir natürlich immer irgendwie probiert, habe ich mir natürlich immer rausgehalten, obwohl es natürlich auch immer Thema war in der Mannschaft. Aber dazu wollte ich auch irgendwie nichts beitragen. Ich kann nur sagen, dass die Leute da, mit denen ich Kontakt hatte oder die in der Mannschaft gespielt haben, die Iraner, denen habe ich mich immer hervorragend verstanden. Die waren immer sehr offen, sehr herzlich zu mir und ich kann eigentlich nur Gutes über den Iraner berichten.
Hätte deine Frau da mit ins Stadion gehen können, wenn sie dich hätte sehen wollen?
Das weiß ich gar nicht. Sie ist öfter rein und raus geflogen, weil wir waren eigentlich in der Nähe von Dubai. Und da ist sie öfter nach Dubai geflogen und ist dann auch nach Deutschland, um ihren Doktorvater zu treffen. Ich weiß gar nicht, ob sie mal ein Spiel geguckt hat, aber ich glaube schon. Aber man hat ja immer im Iran, oh, die Frauen dürfen das und das und das nicht. Das weiß ich nicht, weil das war auch gar nicht so ein Thema, weil ich glaube, wenn meine Frau mitgekommen wollen wäre, dann ist sie auch mitgekommen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, sie war auf keinen Fall im Stadion. Ich glaube schon, dass sie im Stadion war.
Und dann bist du vom Iran nach Thailand gewechselt, nach Bangkok.
Genau, das war cool. Bangkok war wirklich dann auch meine letzte Station.
Army United,
genau. Manu Pölking war der Trainer damals bei Army United und er konnte noch einen Spieler holen und hat mich dann angesprochen und gefragt, ob ich Lust habe. Und hab gemeint, ja klar, warum nicht? Dann halt nach Bangkok gewechselt. Und das war eine coole Zeit. Bangkok ist echt eine coole Stadt. Da ist viel los. Fußballerisch war das jetzt nicht so der Genuss, aber kulinarisch dafür umso mehr.
Deine Frau ist dann auch wieder nach Bangkok gekommen,
genau,
oder was?
Genau, die ist mit mir nach Bangkok gekommen, hat dann da, denke ich oder glaube ich, ihre Promotion auch beendet. Und dann waren wir halt in Bangkok und haben die Zeit auch da genossen. Da waren wir aber nur ein Jahr. Die haben quasi von Januar bis Dezember die Liga gehabt, weswegen man hier so ein bisschen aus dem Rhythmus der europäischen Ligen war. Und als dann im Dezember mein Vertrag auslief, habe ich noch kurz beim Schui mich fit gehalten, bei den Amateuren damals. Und dann war es, ja, danach habe ich mich entschieden, quasi mein Studium, was ich schon vor ein paar Jahren angefangen habe, zu beenden und habe dann quasi mein Studium beendet.
Und du hast gesagt, fußballerisch war es in Bangkok überschaubar. Also das war eine Mannschaft, das war geregelten Trainingsbetrieb gab es. Aber es war.
Es war schon, es war schon eine Profimannschaft. Die haben morgens trainiert, soweit relativ früh morgens, weil es zu heiß war. Oder relativ abends, weil es einfach zu heiß war tagsüber. Aber so von der Philosophie war das eigentlich, oder vom Aufbau der Liga war das natürlich nicht zu vergleichen irgendwie mit dem Iran zum Beispiel, wo du echt professionelle Strukturen hattest, gute Trainer, gute Physios, gutes Drumherum, einfach auch eine Presse, die auch irgendwie Ahnung hatte vom Fußball. In Thailand war das alles so, also zumindest in dem Verein, in dem ich war, war das so ein, irgendwie da hatte ich auch nicht so einen Zugang zu. Also irgendwie sind mal Spielerinnen gekommen, Spieler sind gegangen. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt, die haben auch nicht nur Fußball gespielt. Ich glaube, dadurch, dass ich bei Army United war, da waren vielleicht auch ein paar Soldaten dabei, die wurden halt ab und zu mal, ja, da mussten irgendwelche Camps oder so. Also ich fand das nicht so fußballerisch interessant wie jetzt beispielsweise den Iran, aber dafür gab es in Thailand dann auch andere Sachen, wo man sich über Wasser halten konnte.
Das gute Essen.
Und das gute Essen.
Ich frage deswegen, weil 2013 der 10. Jahrestag vom 6:3 gegen Reutlingen war und wir haben eine Veranstaltung gemacht, wir haben das ganze Spiel nochmal auf dem Videowürfel gezeigt Und dann haben wir dich angerufen, ob du nicht kommen möchtest. Das war mitten in der Saison. Hast du gesagt, ich frage mal einen Trainer. Und einen Tag später hast du gesagt, ja, logisch, ich komme vorbei. Ja. Ja. Haben wir gedacht, in Deutschland wäre das unmöglich.
Ganz genau.
Mal in,
gutes Beispiel.
Im Ligabetrieb, ja, für 3 Tage. Genau. Bis Thailand zu fliegen, aber das war da möglich.
Gutes Beispiel, das war auch cool, ja. Das ging, war aber auch anstrengend. Da bin ich, weiß nicht, bin hingeflogen. Das ist ja immer Nachtflug, man fliegt ja 10 Stunden oder so und dann irgendwie ein paar Tage später zurück. Das war schon sehr schlauchend und sehr anstrengend. Aber es war cool, hat mich gefreut, hier zu sein. Es war cool, 10-Jähriges, ich erinnere mich noch. Dino war auch dabei,
Montero, Dino war auch dabei.
Alex,
ja, ja, genau.
Chui, Binde, es war eine coole Zeit. Und es war auch cool, dass es auch nochmal so nochmal erlebt wurde, diese Aufstiegs-
Leider hat es an dem Tag geregnet. Wir haben das 2009 schon mal gemacht. Da haben wir das 5:1 gegen Lautern gezeigt. Da waren über 1000 Leute, die das doch mal auf dem Videowürfel angeschaut haben. Also man genießt diese Spiele immer wieder. Und wir haben 2009 auch aufgerufen, die Leute sollen ihre Radios mitbringen, damit wir das noch mal hören können, wie es auf anderen Plätzen steht. Du bist dann aber aus Thailand wieder zurückgekommen. Du hast dein Studium beendet. Du hast dich bei Shui fit gehalten.
Genau.
Und was ich noch gefunden habe, du hast in 2014 Lampedusa-Flüchtlinge trainiert in Frankfurt.
Genau.
Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das war auch eine ganz coole Geschichte. Und zwar war das in Thailand, dass, als ich in Thailand gespielt habe, gab es ja große Flüchtlingswellen. Und ich glaube, da gab es auch relativ viele negative Schlagzeilen in oder über Deutschland, dass Busse mit ausländischen oder mit Geflüchteten beschmissen wurden und irgendwie die bedroht wurden. Ich dachte mir so, doch, aber es ist scheiße. Deutschland hat zwar auch viele Probleme und aber das Bild in Deutschland, das irgendwie transportiert zu bekommen als Deutscher in Thailand, dachte ich mir, das ist doch scheiße. Ey. Und dann, als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, dachte ich mir, da kann man doch durch den Fußball viel verbinden. Auch Fußball ist ja so ein Brückenbauer und du kannst sowieso, die meisten Männer sowieso haben, oder auch Frauen natürlich, haben irgendwie einen Bezug zu Fußball und spielen mindestens mal in ihrer Freizeit oder haben zumindest gespielt. Da dachte ich mir, komm, lass uns doch mal so ein Projekt starten mit, wo wir halt Geflüchteten auch mal ein bisschen mal Abwechslung geben von einfach nur sitzen, warten und keiner weiß, was passiert. Darf ich bleiben? Muss ich wieder weiterziehen oder nicht? Und so haben wir halt das Projekt, mit Geflüchteten in Frankfurt zu trainieren, gestartet und es hat auch Spaß gemacht. Und dann bin ich halt nach Kairo umgezogen, während es noch gelaufen bin, aber so habe ich es quasi mit initiiert und es hat auch Spaß gemacht. Man hat auch gemerkt, es hat den Geflüchteten, es waren viele aus Ghana beispielsweise, hat denen auch schon mal ein bisschen Perspektive gegeben. Als die waren in der Kirche irgendwo am Hauptbahnhof, haben die halt nur vor sich hin vegetiert und einmal die Woche sind wir gekommen im Bus und haben die auf dem Sportplatz gebracht und konnten halt mal ein bisschen auch mal wieder Mensch sein und nicht nur der Geflüchtete.
Gab's auch noch, du hast gesagt, du bist dann wieder weitergezogen, aber dieses Projekt ist noch lange fortgeführt worden, ja?
Ja, 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 ja.
Sehr schön. So, wir haben jetzt noch 3 Eintracht-Momente und dann kommen wir auch schon zu dem, was du heute machst. Eine Rubrik, dein schönster Eintracht-Moment.
Ach, das ist natürlich 6-3 gegen Reutling.
Jetzt hast du ein Jahr bei uns gespielt. Gibt es auch einen schlimmsten Eintracht-Moment, was dir überhaupt nicht gefallen hat?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr, aber es war auch immer viel Druck bei der Eintracht. Ich weiß, wir haben immer auf jeden Fall gut Feuer gekriegt von den Fans, wenn wir nicht so performt haben, wie wir das mussten. Aber sowas, ich habe jetzt eigentlich nichts ganz so Schlimmes im Kopf, wo ich sagen würde, oh, das war ganz schlimm, aber also eigentlich habe ich keinen.
Und hast du irgendeine Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Oh ja, Balljunge bei Uwe Bein, Jeboa und so weiter, das war cool.
War immer in der B-Jugend.
Das war immer in der B-Jugend, genau. Das war immer B-Jugend.
Und da hast du dir auch Autogramme geholt?
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass das immer sehr aufregend war, sehr kalt, weil wir da natürlich draußen drumherum stehen mussten und Bälle hin und her rennen. Und da wurde sich immer gezankt, wer darf hinter das Tor, wer darf an der Seitenlinie, wer darf da. Und das erinnere ich mich noch an.
Was war die beste Position als Balljunge?
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, so an Mittellinie-Höhe, da konnte man es am besten sehen.
Gut. Okay, Baka, das war jetzt sehr viel Fußballhistorie, das war sehr viel Internationalität. Du bist heute hier und ich kann sagen, als ich mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, Baka kommt, haben ganz viele gesagt, oh, gib mir mal die Nummer und von Herrn Hollander bis zu Dino Topmöller, Alex Schur, alle waren interessiert. Du bist nicht regelmäßig hier, du bist nach Kairo noch gegangen und wo lebst du jetzt heute?
Heute leben wir in Singapur, wir sind seit knapp von einem Jahr ungefähr aus Johannesburg in Südafrika nach Singapur gezogen, weil meine Frau vom Goethe-Institut in Johannesburg ins Goethe-Institut nach Singapur, Anführungsstrichen, versetzt wurde und ich natürlich mitgezogen bin.
Ihr zieht jetzt mittlerweile immer mit einer ganzen Schar Kinder. Wie viele Kinder habt ihr?
Genau, mittlerweile haben wir 3.
Alle Eintracht-Fans?
Ich glaube schon.
Die haben zumindest heute Morgen Autogramme gekriegt, wie ich gesehen habe.
Die haben Autogramme gekriegt und waren ganz aufgeregt.
Und deine Frau ist beim Goethe-Institut. Was machst du?
Ja. Ich bin mittlerweile Trainer bei der Borussia Academy in Singapur. Das ist von Borussia Mönchengladbach eine Fußballschule.
Was?
Die ist eine Fußballschule, die in Singapur vor Ort ansässig ist. Ich mache ein bisschen Internationalisierung für Bundesliga-Vereine auch. Und tagtäglich bin ich aber tatsächlich Trainer im Nachwuchsbereich und probiere die Talente so in Singapur ein bisschen zu fördern und ein bisschen nach vorne zu bringen. Genau.
Und Bundesliga ist in Singapur großes Thema?
Naja, es gibt ein Office in Singapur von der Bundesliga. Also man probiert schon da von der DFL oder von der Bundesliga-Seite Markt zu gewinnen und Marktanteil zu generieren. Deswegen dachte ich mir auch, als Frankfurter kann man auch Trainer dann bei der Borussia aus Mönchengladbach sein, weil man vertritt ja so ein bisschen die Werte der Bundesliga und des deutschen Fußballs und spielt, glaube ich, so weit entfernt gar nicht so wirklich eine Rolle, ob man das jetzt für die Eintracht macht oder für Gladbach. Probieren da gute Jugendarbeit zu leisten für viele internationale Kinder oder viele Locals natürlich, Singapuris auch, aber auch relativ viele Expat-Kinder, wo oder deren Eltern irgendwie in Singapur stationiert wurden, so wie jetzt meine Frau beispielsweise, um denen halt auch Zugang zu vernünftigen Training und einer vernünftigen Vereinsstruktur zu geben. Und das ist so das, womit ich mich seit knapp einem Dreivierteljahr beschäftige in Singapur.
Wenn man sich jetzt deine Vita anschaut und auch die deiner Gattin oder deiner Familie, ihr seid immer unterwegs in der ganzen Welt, so die Idee, irgendwann mal wieder nach Frankfurt zurückzugehen?
Klar, ich meine, wir sind ja aus Frankfurt, meine Eltern wohnen in Frankfurt, die Eltern meiner Frau wohnen in Frankfurt, ihre Geschwister wohnen in Frankfurt, also mein Schwager, meine Schwager wohnen in Frankfurt, meine Schwester und ihre Familie wohnt in Frankfurt. Also uns zieht es immer irgendwie hier nach Frankfurt und ich glaube, früher oder später werden wir auch wieder hier sein. Aber jetzt ist halt unser Leben gerade so ein bisschen durch die Welt, nicht tingeln, weil wir sind ja schon auch dann für längere Zeit immer an einem Ort. Aber wir probieren natürlich, das Wohl unserer Kinder irgendwie im Auge zu behalten. Und wenn man dann permanent den Standort wechselt, wird das natürlich auch schwieriger, je älter die Kinder werden. Aber momentan sind sie noch relativ jung. Da geht es noch ein bisschen einfacher. Aber mal schauen, ob nach Singapur jetzt so erstmal wieder Frankfurt angesagt ist oder ob es da vielleicht noch irgendwie einen anderen Standort gibt, den meine Frau macht oder ob wir dann erst wieder hierher kommen.
Hat Charlie Körbel auch schon angefragt, ob du in der Tradi-Mannschaft spielen willst?
Nee, noch nicht, aber ich frage ihn mal, wenn ich tatsächlich mal wieder hier bin und Zeit habe.
Sobald der dir im Flur begegnet, wird er dich festfinden.
Ja, ich sehe und verfolge auch das immer ganz gespannt und sehe auch immer den einen oder anderen da rumrennen, mit dem ich auch gekickt habe und denke mir so, ich würde auch gern kommen, ich will auch mal wieder mitkicken, aber für ein Spiel herzukommen, macht auch Sinn, aber glaube ich keinen Sinn.
Kollege Skela ist, glaube ich, eine tragende Säule der Tradi-Mannschaft.
Genau, der Erwin.
Ja. Ja, Paka. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ganz toll. Freut uns, dass du mal wieder hier gewesen bist. Wann warst du beim letzten Spiel der Eintracht? Weißt du, erinnerst dich?
Oh, das ist auch schon Ewigkeiten her. Ich weiß es bestimmt. Also bestimmt 10 Jahre.
An Stelle der Eintracht natürlich die herzliche Einladung. In den nächsten Ferien. Packt die Kinder ein, dann seht ihr nicht ein Training, dann schaut euch mal ein Spiel an.
Machen wir.
Bist herzlich eingeladen, war ganz toll. Vielen, Super, vielen Dank, Paka.
Dankeschön. Danke.